Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hallo und herzlich willkommen. Keine Drogen, kein Fleisch, kein Sex, kein Alkohol, kein Tabak. Wir sprechen über die asketischsten Genres in der Musik, Hardcore und Straight Edge. Da würde man gar nicht denken. Minor Threat sind das mit Seeing Red. Und ja, was diese Subkultur wollte und warum man dazu jetzt Kunst in der Schirn in Frankfurt am Main gucken kann, das ist eines unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Und damit herzlich willkommen. Wir fragen uns ja, wo steht unsere Erinnerungskultur eigentlich heute? Gestern hat Bundestagspräsidentin Julia Klöckner eine Rede zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus gehalten. Und ja, während ihrer Rede gab es einige historische Originaltöne aus der Sicht von Verfolgten zu hören. Dabei hat sie auf verschiedene Medien zurückgegriffen. Und dann, was uns heute Morgen in unserer Redaktionskonferenz etwas irritiert hat, gab es einen kurzen Ausschnitt aus der ARD-Doku, dem Doku-Drama Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen.
Diese Entmenschlichung, die war nicht abstrakt, die war sehr, sehr konkret. Und es ist diese Szene in dem jüngst ausgestrahlten ARD-Film Nürnberg 45 im Angesicht des Bösen. Es ist diese Szene, die diese Realität erschütternd wiedergibt.
Vielleicht haben wir die Dosen zu schnell erhöht. Oder wir sind zu hoch eingestiegen. Wir setzen die Versuchsreihe am Nachmittag fort. Lassen Sie mir das Material bereitstellen.
Ja, man sieht Ärzte, Häftlinge in KZ-Kleidung. Und darüber sprechen wir jetzt mit Axel Dossmann. Historiker, forscht zur Geschichte des öffentlichen Umgangs mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Herzlich willkommen hier bei uns im Kompressor.
Guten Tag.
Ja, wie haben Sie denn die Rede von Frau Klöckner wahrgenommen?
Ganz ähnlich wie Ihre Redaktion, mit Irritation. Es gab auch Aufregung unter meinen Kolleginnen aus dem Fach, weil was ist hier passiert? Sie kündigt an, hier zeige ich euch ein Dokument, das die Realität erschütternd wiedergibt. Und Sie hatten das ja angedeutet, vorher gab es zwei Originaltöne aus dem Jahr 45 und später zu hören. Und was dann kommt, ist ein Ausschnitt aus einem Dokudrama. Das ist nun alles andere als ein historisches Dokument, das sich aus der historischen Zeit stammt. Und insofern, was hier passiert ist, und das ist das große Problem, dass wir im Medium des Formats Dokudrama eine permanente Authentifizierung von Spielfilmszenen durch dokumentarische Einsprengsel haben und umgekehrt, aber auch Dokumentarisches dann ins Fiktionale verlängert wird. Und irgendwann wird es unverwechselbar.
Ja.
Und genau in diese Falle ist offenbar Frau Klöckner bzw. ihr Team, die solche Reden vorbereiten, gerutscht.
Man könnte ja auch sagen, also wenn wir nochmal über diese fiktiven Filme sprechen, da hätte es ja auch reichlich anderes Material gegeben, ganz zu schweigen von den erschlagenden vielen historischen Dokumenten zum Holocaust. Wie ist das zu erklären, dass die Wahl ausgerechnet auf diesen Ausschnitt fiel?
Zunächst mal ein Indiz dafür, dass die, die solche Reden vorbereiten, vermutlich wirklich mehr Fernsehen gucken als Fachbücher lesen oder sich mit den Dokumenten selbst auseinandersetzen. Man kann ja froh sein, dass diese ersten beiden Dokumente dort verwendet worden sind im Vorfeld und auch im Nachfeld. Das Problem war aber auch da extrem verkürzt und ohne eine wirkliche Einordnung. Das überfordert das Publikum und es zeigt auch, dass es keine wirkliche Auseinandersetzung mit diesen kleinen Schnipseln gibt. Klar, das ist keine historische Vorlesung, so eine Bundestagsrede. Aber trotzdem quasi, wenn man vorbildhaft als Bundestag mit historischen Dokumenten umgehen will, dann muss man sich diese Zeit dafür gönnen. Das ist das, was sozusagen Schülerinnen und Schüler lernen sollen, was Studierende lernen. Erste Bürgerpflicht, die Dokumente in ihren Kontext erläutern und dann argumentieren. Das ist auch in einer Bundestagsrede möglich.
Und was sagen Sie zu Ihrer Einleitung, also als sie auf diesen Ausschnitt hindeutet, da sagt sie ja, das haben Sie auch schon wiedergegeben, der Film gebe diese Realität erschütternd wieder. Was halten Sie davon?
Das ist ein weiteres Indiz für Trends in unserer Geschichtskultur, das starke Setzen auf Emotionen und Emotionalisierung. Das ist nicht grundsätzlich verkehrt, aber in der Regel braucht es gar keine Zutat, wenn man sich mit den Dokumenten selbst beschäftigt. Und das meint nicht nur allein die Dokumente der Opfer und der Verfolgten, sondern auch oft zu selten benutzt die Dokumente der Täter, dann entsteht dabei schon eine emotionale Regung. Da brauchst du nicht noch einen zusätzlichen Hammer drauf. Und der nächste Punkt ist der, ein historisches Begreifen, ein Verstehen, das braucht mehr als nur eine Emotion. Emotion ist kein Lernziel. Empathie ist kein Lernziel, sondern historisches Begreifen muss sozusagen auf Distanz gehen, auf Halbdistanz gehen, sich berühren lassen und dann aber auch fragen, kritisch die Quelle hinterfragen. Das ist das Einmaleins von dem, was wir fördern wollen, nämlich Geschichtsbewusstsein, selbstkritisches Geschichtsbewusstsein.
Und damit es vielleicht nicht nur so klingt, als sei das jetzt alles aus dem Kontext gegriffen, was sagen Sie sonst insgesamt zu der Rede? Was ist Ihnen aufgefallen? Wie ordnen Sie die auch ein vor der derzeitigen politischen Gegenwart?
Ja, auch da ist sie gewissermaßen symptomatisch, weil was sie macht, ist, dass sie überraschend schnell von einer sehr konkreten Beschreibung der Gräuel im Nationalsozialismus hin ins Jahr 1948 und das Grundgesetz springt. Und sagt hier mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar und damit die Individualität nochmal hervorhebt, macht sie sozusagen klar, hier ist eine Antwort geschaffen worden. Das ist historisch richtig. Was dabei aber viel zu kurz kommt, ist, dass dieser Weg von 45 bis 48 erstens unter alliierter Aufsicht passiert. Die Deutschen sind bis 55 nicht souverän und autonom. Und das hat leider gute Gründe, dass man ihnen nicht traut. Und die Verfolgung der Menschen im Nationalsozialismus, die endet 45 nicht, sondern die wird auch in der Bundesrepublik bis weit in die 70er Jahre fortgesetzt. Stichwort nicht nur allein die jüdischen Verfolgten, die immer noch unter Antisemitismus leiden, sondern etwa auch die Sozialdemokraten, die vielleicht ins Exil gegangen sind, die Kommunisten, die verboten werden, die Sinti und Roma, die weiter von der Polizei mit denselben Arbeitsmitteln verfolgt werden und so weiter. Also diese Geschichte zeigt, auch die Opfer des Nationalsozialismus waren über Jahrzehnte unerwünscht. Ein tolles Buch von Stefanie Schüler-Sprengorum, was ich in dieser Hinsicht empfehlen kann.
Sagt Historiker Axel Dossmann, forscht zur Geschichte des öffentlichen Umgangs mit der Geschichte des Nationalsozialismus. Wir sprachen mit ihm über die Klöckner-Rede im Bundestag gestern und haben uns auch gefragt, ja, wo steht unsere Erinnerungskultur eigentlich heute? Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Dossmann, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Danke für Ihre Fragen.
Wie vertraut sind Sie mit dem Musikgenre Hardcore? Kurz gesagt geht es ums Dagegensein. Gegen Schlampigkeit, gegen Drogen, gegen das sich gehen lassen. Brutstätte war Washington DC Anfang der 1980er Jahre. Und ja, musikalisch zeichnet Hardcore pure Geschwindigkeit aus. Ultraschnelle Staccato-Rhythmen hat die Musik einfach härter gemacht und hat auch gleichzeitig etwas Zwanghaftes und somit auch das Empfinden von jungen, meist weißen Jungs wieder gespiegelt. Extremste Ausprägung war Straight Edge, meint kein Fleisch, keine Drogen, kein Tabak, kein Sex. Eine kleine Impression möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, und zwar von der Band Minor Threat. Und ab heute gibt es in der schönen Kunsthalle in Frankfurt am Main die erste große Einzelausstellung des international renommierten KünstlerInnen-Duos Barbara Wagner und Benjamin de Burka, nennt sich The Tunnels We Dig. Ja, was ist heute noch wichtig an Hardcore und Straight Edge und warum macht man dazu Kunst? Fragen wir de Burka, bei uns zu Gast im Popkulturmagazin Kompressor. Herzlich willkommen.
Dankeschön, schönen Tag.
Vielleicht einmal zur Einordnung. Sie sind in Deutschland geboren, in Irland aufgewachsen. Barbara Wagner ist Brasilianerin. Wann haben Sie sich das erste Mal mit Straight Edge bzw. Hardcore beschäftigt?
Also lustigerweise, also ich und Barbara, erstens, wir arbeiten schon seit 10 Jahren oder 12 Jahren zusammen und wir haben in verschiedenen Orten Filme gemacht, also in fast jeder Fall mit Leute von verschiedenen Kulturen, also Kulturen wie Musik in der Richtung von Hip-Hop. Und wie wir dahin gekommen sind, also Barbara ist mit einem ganz guten Freund in ein Hardcore-Konzert, also nicht nur eine, ganz viele in Berlin. Und sie hat sich so wohl gefühlt in diesem Ort, also im Keller, und fand es extrem interessant, wie diese jungen Leute sich untereinander gut fühlen und secure, sicher und so irgendwie total inklusiv gemeint. Und von Brasil, von Nordosten Brasil, sie hat nie sowas erlebt. Also die Stärke von der Musik, dass Leute die Stöpsel im Ohr stellen. Das ganze Konzert könnte vielleicht 20 Minuten dauern mit Lieder, die 2 Minuten, aber super stark ankamen. Und natürlich auch das ganze Moschen. Also es schaut manchmal aggressiv aus, aber untereinander kennen sie sich alle super gut. Also das schaut irgendwie anders aus von der Perspektive von draußen, aber von drinnen ist es eine andere Geschichte.
Ja, das haben Sie, finde ich, gerade sehr schön beschrieben. Also Moschen ist ja sozusagen auf dem Konzert, die KonzertgängerInnen bewegen sich im Kreis, schubsen sich, laufen ineinander rein. Es hat was sehr Chaotisches und die Faszination haben Sie, glaube ich, auch gerade schon ganz gut anklingen lassen. Denn ich muss tatsächlich auch immer zugeben, wenn es um Hardcore oder Straight Edge geht, dass es ja auch vor allem durch den aggressiven Sound auch etwas Einschüchterndes hat. Also wie deuten Sie diese Wut, alles muss raus, diese ja doch Aggressivität?
Also ich glaube, ich will nicht für die Szene sprechen, weil ich komme nicht aus der Szene, aber was ich davon denke ist, das Wut ist auch wichtig. Und was noch wichtiger ist, ist, was die darüber reden. Also manchmal ist es nicht so klar, aber unter sich, sie kennen sich ganz gut aus mit der Lyrik. Und durch Zine-Kultur, das ist auch total im Zusammenhang, da reden sie, da sprechen sie über ganz viele Sachen in dieser Welt, dass sie irgendwie besser erleben wollen. Also das ist eine starke linke Bewegung und die sind sehr politisch und solidarisch. Also das ist nicht nur Wut, aber es ist irgendwie Katharsis, dass man das aussprechen kann oder deinen Körper auch dazu mit reinlegen kann. Also das ist irgendwie ein Untergrund-Movement, ein Counterculture, von Punk her ist es immer Counterculture. Das heißt, also Straight Edge in der Hardcore-Szene ist ein Counterculture in einen Counterculture. Das heißt, von der Punk-Szene her, am Anfang war das total hedonistisch und ganz viele die Punker, die haben sich entweder total betrunken lassen oder mit Heroin oder andere Drogen umgehen. Und das Straight Edge war zu sagen, nee, sowas muss man nicht machen. Das ist so, dass man nicht immer mit diesen Intoxication-Kultur, so wie wir alle leben hier, also in Deutschland, ist es so, das Biertrinken ist so total integriert überhaupt, ja, in das Massenkultur. Ich kenne das auch von Irland her. Ja, ich finde das schon interessant, dass Leute, wenn die irgendwie nicht was trinken wollen oder nicht mitmachen wollen, das ist so irgendwie, wieso nicht? Und die Jungen, mit wem wir gearbeitet haben, die hatten keinen Bock drauf.
Also es geht auch um ja den sozialen Resonanzraum, um aber auch die Szene und um Haltung. Ich habe noch einen Ausschnitt, weil Sie ja anfänglich von dem Video gesprochen haben, das auch in der Schirn zu sehen sein wird ab heute, Future of Yesterday. Hier mal ein Ausschnitt. Ja, ich habe den Ausschnitt gewählt, der erscheint ja relativ zum Ende des Films, weil ich die Gegenüberstellung der beiden Sänger einfach auch so spannend fand. Der eine, der, um es jetzt mal runterzubrechen, für die Trauer steht und der andere für die Wut. Es geht um Identitäten, aber vielleicht fassen Sie auch nochmal selbst kurz zusammen, welche Idee, welche Story der Film erzählt.
Also, das ist eine interessante Frage. Fred Grünewald, der singt in diesem Moment, und auch Odo Dingeldein, die kommen aus der Band Blinded. Und in dem Film, also ich und Barbara, wir arbeiten in Kollaboration, also mit anderen Leuten, was sie denken, wie die leben und was Musik die vorstellen wollen. Also unsere Arbeit ist so negotiated, und das heißt, es ist auch irgendwie ein Porträt von Künstler und was ihnen bewegt. Dadurch, die Film erzählt nicht richtig ganz genau eine Geschichte. Also jeder kann da hingehen und auch mit ihren Subjektivitäten mit reinbringen. Und ich glaube, es hat schon viel dadurch zu denken. Worüber es geht, ist einfach, wie man zusammen, also kollektiv, Kunst machen kann. Also auch zwischendurch, wenn man Film macht oder Musik oder Kunst. Und vielleicht und hoffentlich gibt es Ideen dadurch, dass Leute, die haben was da zu denken, wenn die wieder rausgehen an eine andere Seite. Aber natürlich, wie ich meinte, das ist ein Porträt von jungen Leuten und was sie sagen wollen, wie die denken, was sie auf den T-Shirts haben, was für Bands sie zuhören, was für ein Sound, das die machen. Das Skaten ist auch dabei, das ist auch richtig genetzt mit Hardcore. Also, und das Interessante dabei ist, es kommt auch ein kleines Porträt von den Eltern von Odo und Nick Dingeldein. Und die sind auch von einer Kultur, das geht um Autos von den 70er Jahren. Mhm. Also die beide Kulturen erzählen eine ganz eigenartige und ganz andere Geschichte von der Freiheit und was das heißt, autonom zu sein. Das kann man richtig deutlich sehen, weil das sind Szenen, wo man die Garage von den Eltern und gleichzeitig, wo die Jungen üben, halt spielen, Aufnahmen machen, ihren Kassetten machen, den Merch. Die Mutter Astrid, sie macht Merch für sich selbst und auch für die Kinder. Die machen alles von selber. Das DIY, also Do-It-Yourself, ist sehr wichtig in beide Kulturen.
Ja, jetzt haben Sie doch mehr verraten, als Sie eigentlich wollten über die Videoinstallation. Aber das ist doch umso schöner. Es gibt ja auch, wie wir schon gehört haben, zu Beginn zwei ältere Arbeiten zu sehen. Es gibt noch Installationen, die erste große Einzelausstellung des KünstlerInnen-Duos von Barbara Wagner und Benjamin de Burka startet heute in der Schirn in Frankfurt am Main, geht bis zum 29. April, The Tunnels We Dig. Es geht vor allem um die Hardcore- und Straight-Edge-Szene in Deutschland. Und mit de Burka sprach ich über ihre Arbeit und was dieses Genre uns vielleicht auch heute immer noch vermitteln kann. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Das Lesen der anderen.
Ja, und da geht es bei uns immer um interessante, spannende, relevante Hefte und Magazine, die wir hier im Kompressor ausführlich besprechen. Heute reden wir über die neue Ausgabe des Monopolmagazins. Gibt's ab morgen wieder im Kiosk Ihres Vertrauens. Und ja, was es im Kunstbetrieb in diesem Monat zu entdecken gibt, das sagt uns Chefredakteurin Elke Buhr jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Ja, auf dem Cover sieht man, ich habe sie erst gar nicht erkannt, Kim Kardashian, denn ihr Porträt ist aus vielen kleinen Handys zusammengesetzt. Gemacht hat es der Künstler Thomas Bayerle, mittlerweile 88 Jahre alt, und wie sie ihn so nett in ihrem Vorwort beschreiben, auf der Höhe der digitalen Gegenwart. Sie haben ihm die Titelgeschichte gewidmet. Es geht um die serielle Revolution. Er gilt ja auch als Meister der Wiederholung. Ja, was lernt man alles über ihn?
Thomas Bayerle ist einer der spannendsten Künstler, den wir in Deutschland haben, der lange Zeit aber gar nicht so beachtet wurde. Also als ich in den 90er Jahren anfing, im Kunstbetrieb mich umzuschauen, hat von Thomas Bayerle eigentlich kaum noch jemand geredet. Aber er ist eigentlich seit den 60er Jahren einer der Pioniere der Pop-Art in Deutschland. Eine Pop-Art, die ein bisschen anders verstanden ist als von Warhol. Also er benutzt ganz viel die Symbole der Konsumkultur, also wie zum Beispiel Dosen oder jetzt die Smartphones aktuell. Aber was er macht, ist erst faszinierend von dem Ornament, was aus der Masse entsteht. Das heißt, er setzt große Bilder zusammen aus ganz vielen kleinen. Das sind die Superformen, die so nennt er das, diese großen Formen. Und man kann das eigentlich, wenn man das so betrachtet, dann bringt einem das eigentlich bei, so die Vielheit zu sehen. Also es geht darum, er lehrt uns zu sehen, dass es ganz viele Sachen gleichzeitig gibt und dass man die auch alle gleichzeitig angucken kann, ohne immer so zu reduzieren. Ich glaube, das ist das Spannende an Thomas Bayerle.
Hat das auch was damit zu tun, mit seiner Fähigkeit, so wird es in dem Text ja auch beschrieben, dass er es schafft, aus sich selbst herauszutreten? Also ist es etwas, was ihn auch ausmacht, dieses Vertiefen, diese Strukturen erkennen und auch in die Unendlichkeit gehen?
Ich glaube, der hat einfach eine ganz besondere Wahrnehmung. Ich glaube, man kann das gar nicht so, ich glaube, dass sein Gehirn anders funktioniert, ehrlich gesagt. Also der hat ja als junger Mensch hat er in der Weberei gearbeitet und hat sich total verloren in diesen Mustern und in diesem Rattern und in dieser Vielheit, die eine Einheit bringt. Und er ist halt jemand, der sagt irgendwie, schau in den Himmel und sieh alles gleichzeitig. Und ich glaube, wir können das gar nicht, aber irgendwie kann der das. Und er hat gleichzeitig, er sagt dann immer, ja, das ist Rock'n'Roll. Und ich würde sagen, heute ist es gar nicht Rock'n'Roll, heute wäre das eher Techno, wie er denkt, aber er ist halt eine andere Generation. Und natürlich kann man versuchen, das so ein bisschen nachzumachen, indem man sich in seine Kunst versenkt, wo man immer von dem kleinen Teil in die Vielheit kommt.
Interessant. Auch besprochen wird Catherine Opie, amerikanische Fotografin. Bekannt geworden ist sie durch Porträts von auch Tätowierten und Homosexuellen. I don't fuck around, heißt es in der Überschrift zum Text. Und ja, sie beklagt, dass alle Bewegungen wie zum Beispiel MeToo oder Black Lives Matter nicht mehr wirklich relevant sind. Selbst das Wort woke ist auch im Kulturbetrieb zum, man könnte sagen, Hasswort geworden. Ist es ein, würden Sie sagen, politischer Text über sie?
Auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann gar keinen unpolitischen Text über Catherine Opie schreiben, weil Catherine Opie ist einfach eine der zentralen Figuren, auch die seit den 90er Jahren sowas wie Queerness in die Kunst gebracht hat und so eine totale Widerständigkeit. Also es gibt so ein paar ikonische Bilder von ihr. Zum Beispiel gibt es ein Bild, wo sie sich selber zeigt von hinten und sie hat sich mit einer Rasierklinge das Wort Pervert auf den Rücken eingeritzt, also wirklich in die Haut. Das ist ein Foto, das ist ein Selbstporträt. Es gibt ein anderes Selbstporträt, wo sie, sehr kräftige Person, so als so eine lesbische, eher so eine Butch-Type, ihr Kind stillt. Also wo sie nackt ist, ihre großen Brüste sind zu sehen und das Kind, was daran saugt. Und das sind einfach Bilder, die sind überhaupt nicht Mainstream. Also die stören total die normale Vorstellung, die wir von Schönheit haben, die wir davon haben, wie sich Leute präsentieren. Und das ist eben, worum es ankommt. Also was sie zeigt, ist so eine, einfach so eine Vielfalt auch in den Identitäten und so eine Selbstbehauptung, so nach dem Motto, ihr könnt uns alle mal, wir sind, wie wir sind und wir sind da. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ja auch so faszinierend immer fanden an der amerikanischen Kultur, auch an der queeren Underground-Kultur aus den USA und etwas, was natürlich jetzt wieder total in der Defensive ist und deswegen umso stärker und wichtiger.
Und wie geht sie dann mit diesem ja sogenannten vielfach besprochenen Backlash um? Also wie beschäftigt sie sich auch in ihren Fotografien mit dem queeren Körper?
Naja, sie ist einfach mega genervt. Das fand ich sehr schön, wie sie unserem Autor gesagt hat. Sie findet es krass, dass sie sich wieder mit Culture Wars, also mit Kulturkämpfen, beschäftigen muss. Sie kommt irgendwie aus der AIDS-Bewegung. Sie hat das irgendwie alles schon einmal durch und jetzt steht sie wieder da. Dabei würde sie eigentlich lieber im Moment sich mit Natur beschäftigen, mit der Umweltzerstörung. Sie würde eigentlich gerne Berge fotografieren, als wären es Porträts von Menschen. Stattdessen muss sie sich wieder mit sowas beschäftigen. Naja, sie zieht es halt durch. Sie ist halt weiterhin da. Sie macht ihre Porträts, aber ich glaube, das ist ganz schön hart.
Catherine Opie und Thomas Beierle, zwei der vielen Geschichten, die Sie lesen können. Das Ganze natürlich auch bebildert mit deren starken Werken in der neuen Ausgabe vom Monopol. Das Kunstheft erscheint morgen. Ich sprach mit Chefredakteurin Elke Buhr. Danke Ihnen für Ihre Zeit und das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne.
Elon Musk ist der reichste Mann der Welt, Ex-Chef der US-Behörde DOGE, Department of Government Efficiency, mittlerweile auch sowas wie ein skurriler Internet-Troll, permanentes Medienthema. Und wir Journalistinnen und Journalisten fragen uns deshalb natürlich auch immer wieder, ja, wie besprechen wir ihn? Sollen wir ihn besprechen, genau wie bei Donald Trump? Fachen wir dadurch einen neuen Hype an? Er betreibt ja auch die Maschine X, die ja sozusagen die größte Triggermaschine der Welt ist. Aber wir haben uns entschlossen, wir sprechen um ihn, denn es geht um die Investigativ-Doku Elon Musk an covert das Tesla-Experiment. Kommt aus der Qualitätsproduktionsfirma Beats Brothers, in Zusammenarbeit entstanden mit der ARD und Sky, ist also seriöser Stoff. Und mein Kollege Hartwig Fenz steht als Ideengeber auch unseres Podcasts Tech Brotopia im Stoff, was Musk und diesen ganzen Wahnsinn angeht. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Hartwig. So.
Hallo.
Mikrofon erstmal finden. Ja, es geht hier ja offensichtlich nicht nur um Elon Musk, sondern auch um seine Autofirma Tesla. Was ist da die Geschichte?
Ja, es geht zentral um Tesla und vor allen Dingen um dieses autonome Fahren, was das im System Musk insgesamt bedeutet. Die Teslas haben ja so eine Autopilot-Funktion, bei der man so als Fahrer in die Hände vom Lenkrad nehmen kann, ein kleines Nickerchen machen, ein bisschen arbeiten. Und der Film fängt dann auch damit an, dass eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern, Anna Oldenburg, vom tödlichen Mann, Unfall ihres Mannes erzählt. Achim heißt er, mit seinem Tesla. Und der war, was Tesla und Elon Musk angeht, ein richtiger Überzeugungstäter.
Also dieses Visionärsein, da hat mein Mann sich tatsächlich mit Elon Musk auf eine gewisse Art und Weise verbunden gefühlt. Für ihn war das großartig, dass wirklich jemand eine Idee hat und sie gegen alle Widerstände durchsetzt. Also mein Mann war wirklich der Tesla-Freak.
Ja, und Anna Oldenburg erzählt dann weiter. Der Tesla fuhr im Autopilot-Modus auf freier Strecke, gerade Straße, keine Hindernisse und ist dann gegen einen Baum geprallt. Achim Oldenburg ist im Tesla verbrannt. Und ein tragisches Detail gibt es noch, da wohnte ein Feuerwehrmann direkt um die Ecke. Der hat versucht, den Wagen aufzukriegen und der hat ja diese versenkbaren Türgriffe. Und er hat es nicht geschafft, den aufzumachen, weil er halt nicht wusste, wie die Notentriegelung funktioniert. Das ist dieser Faktor, dass Tesla eben als cooles Designobjekt in den Markt oder in die Welt gesetzt wurde, definiert worden ist. Und das führt dann natürlich zu solchen Sachen. Und Anna Oldenburg erzählt das natürlich mit der entsprechenden Emotionalität. Und dann geht der Film über zum eigentlichen Thema.
Mhm. Und welches ist das eigentliche Thema?
Ja, die Basis, sind die sogenannten Tesla-Files. Das ist eine Recherche des Handelsblattes. Bei denen hatte sich nämlich ein Whistleblower gemeldet. Der hat ihnen eine Unmenge von Daten aus dem Innern der Firma geliefert. Der war ein einfacher Systemtechniker und trotzdem hatte er riesige Dokumenten, Massen und Datenbanken durchsuchen können, die auf der im Tesla-Server lagen und die auch auf Festplatte speichern können. Und die Handelsblatt-Journalisten, die waren auch fassungslos, wie ungeschützt Tesla diese Daten herumliegen lässt, weil das ja sozusagen der Kern der Firma überhaupt ist. Jedenfalls wurde da offensichtlich, dass Tesla massive Sicherheitsrisiken hat, gerade bei der Autopilottechnik, und die verschweigt. Der Film versammelt dann noch einen Strauß weiterer Menschen, vor allen Dingen eine weitere Opferfamilie aus Florida, bei der ein Tesla auf Autopilot ungebremst in zwei Menschen gerast ist, die vor ihrem eigenen Auto standen. Tesla musste denen dann nach langen Jahren, und sie haben sich nicht kaufen lassen, 240 Millionen Dollar zahlen auch. Dann gibt es eine andere Whistleblowerin und Ex-Mitarbeiterin von Tesla, Expertin für Fahrzeugsicherheit, für Robotik, für die Defizite bei der Kameratechnik und so weiter. Und einer der Ex-Mitarbeiter, das ist ganz anschaulich, hat ein Video gemacht und hochgeladen, in dem er zeigt, wie er seinen eigenen Tesla mit dem Autopiloten immer wieder abschalten muss, weil der Tesla nicht bremst oder in Hindernisse dann fast reingefahren werde oder unmotiviert beschleunigt.
Mhm. Also ich erinnere mich tatsächlich auch, fällt mir gerade ein, dass es ja auch immer viel um die Genehmigung ging, überhaupt den Standort Tesla, und Elon Musk hat einfach gebaut und hat sich irgendwie nicht wirklich drum geschert. Also es scheint sehr viel auch um das zu gehen, was Elon Musk auszeichnet, sich halt einfach drüber hinwegzusetzen, was an Gesetzen und Regeln anscheinend wichtig wäre. Was sagt der Film denn generell über Elon Musk und sein System aus?
Ja, das können wir mal auf den Punkt bringen in dem Satz, dass Elon Musk Menschen als Beta-Tester betrachtet. Das heißt so viel wie, die Menschen sind im Prinzip nur so Laborratten, um die Technologie zu verbessern. Die steht im Zentrum. Der Autopilot, die Autopilotentechnik war erst in der Beta-Phase, also eine Software, die noch in der Entwicklung ist. Und das mussten die Kunden auch unterschreiben. Sie hätten also juristisch gesehen wissen müssen, dass der Autopilot riskant ist. Gleichzeitig hat Tesla oder verbreitet Tesla unermüdlich, und Elon Musk auch, dass die Technologie viel sicherer ist als der Mensch und mit seinen Fehlern und die Teslas werden nicht müde, unkonzentriert, krank. Und die Message ist, selbstfahrende Autos retten Leben heute und in der Zukunft noch viel mehr, soweit je weiter sich die Technik verbessert. Und dafür muss man eben in Kauf nehmen, dass der ein oder andere Beta-Tester, sprich heutige Tesla-Fahrer, über die Klinge springt sozusagen.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem extrem herablassenden, elitären Menschenbild.
Ja, das ist der Punkt, an dem der Film dann auf die Ebene der Tech-Ideologien geht, die ja auch bei uns im Techpotopia-Podcast das Thema waren. Einer der Hauptstimmen in Techpotopia war der Ideenhistoriker Emil Torres. Der tritt auch hier auf und sagt über Musk:
Wenn man glaubt, man hätte eine kosmische Mission und sei der Messias, der die Zukunft der gesamten Menschheit bestimmen kann, dann ist auch die Macht, die einem zusteht, grenzenlos. Wenn der Zweck die Mittel heiligt und das Ziel eine Utopie ist, was wäre dann tabu, um diese Utopie zu erreichen? Nichts.
Ja, und dahinter in diesem Denken steht eine Philosophie, die heißt Long-Termismus, die besagt, dass die absolute Priorität der fernen Zukunft gehören soll, vor den heute lebenden Menschen und ihren Rechten. Dieses Denken ist sehr einflussreich unter den Tech-Oligarchen und im Silicon Valley insgesamt. Die Oligarchen halten sich eben für wichtiger als andere Menschen. Die können eben als Beta-Tester verschlissen werden. Jetzt kann man sagen, warum lassen sich die Tesla-Kunden so wie Achim Oldenburg darauf ein? Aber ich würde die Leute, die Musk bewundern, nicht sofort als Lemminge abheften. Mir nötigt das, muss ich zugeben, auch Respekt ab, was der Mann in die Welt ist. Ich kann die Bewunderung auch nachvollziehen. Er dreht das ganz große Rad und ist absolute risikomäßige Maschine. Er hat das Elektroauto als Massenphänomen etabliert. Er hat SpaceX gemacht. Wenn man jetzt den Gedanken Ticken weiter dreht, dann ist man natürlich da, wo die Bewunderung in sich zusammenfällt und wo man sieht, was er alles tut jetzt, um die Demokratie und die ganze Gesellschaft zu ruinieren. Aber das war vielleicht auch noch nicht so extrem, als der Tesla-Film-Fan Achim Oldenburg seinen Unfall hatte und Fan war.
Ja, und insgesamt, wie bewertest du den Film?
Ja, also sehr gut finde ich, wie die Linie läuft vom ganz Konkreten, vom Unfall bis zu dem System der Firma und zum System von Elon Musk insgesamt. Das sind sehr tiefgreifende Erkenntnisse, die man da mitnehmen kann. Und die Linie vom ganz Konkreten zum ganz Abstrakten, das ist schon sehr gehaltvoll. Ich finde auch die ganzen O-Ton-Stimmen sehr gewichtig und sehr gut auch choreografiert. An der einen oder anderen Stelle hätte ich es noch gefunden, die ganze Pointe noch besser auf den Punkt zu bringen. Es werden schon die komplexen Zusammenhänge aufgebohrt und zwischen Autowracks und Ideologie der Bogen gespannt. Aber der Film hat ein bisschen Ansätze dazu, zu viel zu wollen. Er fordert schon heraus, aber das ist ja eigentlich auch gerade gut. Mhm. Gerade heute, wo man Leute nicht mehr überfordern will. Es liegt auch ein bisschen an dem Verzicht auf eine Erzählstimme. Das ist so eine Sache, die ich da bei so einer Fallhöhe nicht ganz einfach finde. Aber insgesamt sollte man sich das auf jeden Fall anschauen.
Sagt mein Kollege Hartwig Fenz, hat auch als Ideengeber unseren Podcast Tech Brotopia mit begleitet und Elon Musk uncovered das Tesla-Experiment, gibt es ab morgen bei Sky und im Mai in der ARD. Ich danke dir.
Danke dir.